Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ja, ich freue mich, dass ihr nochmal dabei seid bei unseren jetzt ja finalen Gesprächen in dieser Podcast-Reihe, denn der 20. Bundestag, der ist nun Geschichte. Ende März hat sich das neue Parlament konstituiert und eine Abgeordnete wird ihm weiterhin angehören. Katharina Beck, die Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen, ist wieder in den Bundestag eingezogen. Mit ihr habe ich mich nochmal in ihrem Büro im Jakob-Kaiser-Haus getroffen zu einem abschließenden Gespräch. Ihr hört Folge 69 des Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und habe in diesem Langzeitprojekt Frauen begleitet, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Es ging uns um politische Fachthemen, aber immer wieder auch um die Frage, wie Frauen ihre Interessen besser vertreten können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wie also blickt Katharina Beck, die ja finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion war, auf ihr erstes Mandat zurück? Welche Erfahrungen hat sie gemacht und wie geht es für die Politikerin weiter? Darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Beck.
Hallo Frau Lang.
Ja, ich bin heute wahrscheinlich zum letzten Mal, zumindest vorerst zum letzten Mal hier bei Ihnen im Büro. Also wir schließen die Podcast-Serie jetzt ab aus dem, ja, Ihrem Mandat quasi vom 20. Bundestag. Aber Sie machen ja weiter. Also herzlichen Glückwunsch erstmal zur Wiederwahl.
Dankeschön. Ja, den Brief hatte ich gerade. Und es ist ja auch total der richtige Tag zur Aufzeichnung hier. Der Montag am Morgen wird die Konstituierung des 21. Bundestages stattfinden. Kommt vielleicht ein bisschen später live hier die Folge, aber passt gut.
Und Sie sitzen aber nicht mehr auf der Regierungsseite, beziehungsweise Sie waren nie in der Regierung, aber gehörten einer Fraktion an, einer Partei, die in der Regierung beteiligt war. Jetzt ist es Opposition. Ist das für Sie jetzt erstmal eine... Vom Gefühl her, gehen Sie da morgen anders dann zur Sitzung oder spielt das für Sie noch gar nicht so eine große Rolle?
Ich denke, das wird sich etablieren und klar, morgen nehme ich zum ersten Mal bei einer Regierungsabstimmung, erst wird sich das richtig materialisieren, wenn ich den Kanzler dann nicht wähle.
Sie werden den Kanzler nicht wählen.
Also ganz ehrlich, Friedrich Merz werde ich jetzt nicht wählen, wenn es nicht sein muss. Und ich glaube, das wird dann der wirkliche Startschuss. Ich meine, morgen gibt es die konstituierende Sitzung und dann geht es darum, ein Bundestagspräsidium zu wählen. Und natürlich ist das jetzt auch alles schon ein bisschen politisiert. Aber ja, ich werde es sehen. Ich glaube, es fängt aber jetzt schon an, dass ich klarer einfach jetzt Forderungen stelle an die Koalitionsverhandler, dass man Kritik üben muss, beispielsweise an der Moskau-Connection, beispielsweise an Steuergerechtigkeit. Das fängt schon an und ich bin ganz wohlgemut, da jetzt meine ja auch grundgesetzlich festgeschriebene Rolle als kritische Begleiterin der Regierung aus der Opposition wahrzunehmen.
Ja. Wenn wir nochmal beim letzten Mandat bleiben, also im 20. Bundestag, was würden Sie sagen, war da aus Ihrer persönlichen Sicht Ihr größter politischer Erfolg, wenn Sie das auf eine Sache reduzieren müssen?
Ja, ich weiß, dass das immer sehr spannend ist. Ich persönlich bin über Dinge, die gar nicht so groß besprochen werden, immer sehr happy. Also ich habe es geschafft, die Kinderbetreuungskosten besser von der Steuer absetzbar zu machen. Nicht mehr nur 67%, sondern 80%, und hätte mir da total gerne noch mehr von erhofft. Aber warum bin ich da persönlich stolz drauf? Das stand in keinem Regierungsentwurf. Das ist genau etwas, was ich im Parlament zusammen mit den anderen Fraktionen, wo ich meine Kollegen im Parlament davon überzeugt habe, von FDP und SPD, dass wir da etwas machen. Und es war das letzte Finanzgesetz, das Jahressteuergesetz, in dem wir das noch beschlossen haben, was dann auch noch durchgegangen ist. Und ich würde mal sagen, darauf bin ich stolz. Dieser Beispiele gibt es aber einige. Auch im Baubereich, auch bei Corona-Hilfen und Wertschätzung für Rettungssanitäter. Ich habe einiges im parlamentarischen Verfahren, was nie auf der Titelseite 1 stand, aber noch verbessert. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich in Summe persönlich einen guten, positiven Beitrag geleistet habe.
Naja, das ist ja immer so genau, also die Frage, ne, deshalb haben wir ja den Podcast unter anderem auch gemacht oder hatte ich Interesse daran, ihn zu machen, dass man eben auch Einblicke bekommt in das politische Geschäft oder Tagesgeschäft, was ja nicht unbedingt auf Seite 1 verhandelt wird. Also das ist ja ihr Beruf und wie in jedem Beruf gibt es wahrscheinlich nicht ständig spektakuläre Dinge. Und trotzdem, ja, wie Sie sagen, haben Sie ja Dinge erreicht.
Total. Und vielleicht darf ich dann doch noch ein zweites Beispiel, weil das dann auch so spannend ist, wie Dinge entstehen. Also es war ja wirklich eine sehr schwierige wirtschaftliche Phase, auch nach dem Energiekrieg kann man fast so nennen, die der Putin ja parallel zum physischen Angriffskrieg auf die Ukraine geführt hat und auch führt, ne? Die Gasspeicher haben russische Firmen besessen und leer gemacht kurz vor dem Angriffskrieg und dann hat er den Gashahn zugedreht und naja, dann hatten wir Probleme mit zu hohen Zinsen und im Bausektor und ich meine, ich bin aus Hamburg und Wohnen ist viel zu teuer und dann ist jetzt die Frage, wie schafft man es, Wohnungen zu bauen, die gut gedämmt sind, damit die Heizkosten nicht so hoch sind für die Leute und Sanierung, also ist ein Riesenthema. Und wir haben dann steuerliche Anreize für Mietwohnungsneubau gemacht, die aber überhaupt keine Anreize hatten, dass man sozusagen bezahlbaren Wohnraum und einen, wo man halt eine gute Dämmung und dadurch weniger Heizkosten später hat. Und durch eine Kombination, und da saß ich wirklich mit meinen Sprechern FDP und SPD dann zusammen in so einem Raum im Bundestag, im Reichstag, spät abends, und wir so, ja, aber man könnte diese Anreize, es gibt nämlich noch eine andere Regel, die genau diese Anreize hatte, Bezahlbarkeit und dass es auch eben ökologisch / gut gedämmt und damit auch wieder sozial ist. Und dann haben wir das einfach kombiniert. Und jetzt haben wir eine super, also einen extrem guten finanziellen Anreiz, dass man eben Mietwohnungsneubau dann auch noch ökologisch gut macht und eben bezahlbar macht. Und solche Dinge sind komplett untergegangen. Und der Markt lernt es jetzt auch gerade erst, denn es ist erst im März 2024 beschlossen worden. Mhm. Und solche Dinge, vielleicht habe ich jetzt in der Opposition, wo nicht ständig nur der Ampelzoff steht, mehr Zeit und dass man den Menschen, auch wenn es dann jetzt nachträglich ist, das auch noch mal ein bisschen mehr zeigen kann, was dort teilweise auch an Gutem gelungen ist.
Ja, das setzt jetzt auch so ein, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass in der Ampel ja einige Dinge auch, also jetzt nicht aus der Ampel heraus, sondern auch extern, auch teilweise in den Medien, fängt das jetzt so langsam an, habe ich das Gefühl, dass die Dinge dann auch benannt werden. Was würden Sie denn sagen auf so einer moralischen Ebene? Also es ist ja so, ne, Abgeordnete, jede und jeder sind eigentlich ihrem Gewissen verpflichtet. Gab es da Situationen, wo Sie sagen würden, das war echt schwierig, das zu entscheiden?
Ja, also das allererste war der Tankrabatt. 3 Milliarden in den Rachen, sage ich jetzt einfach mal, der Ölunternehmen zu werfen, das war hart. Also es war ein halbes Jahr nach Regierungsantritt. Also dafür gab es ja das 9-Euro-Ticket sozusagen. Und das, also diese 3 Milliarden Tankrabatt waren eine Steuersenkung, die wir dann im Finanzausschuss machen mussten. Und also da muss ich schon wirklich sagen, das fand ich sehr schlimm. Also das ist aus meiner Sicht nicht gut mit Steuergeld umgegangen gewesen, was ja eigentlich die FDP auch will. Das fand ich sehr hart. Und das zweite war das Sicherheitspaket, wo es um Familien und Dublin und Europarecht und das ganze Thema, wie geht man auch mit Kindern menschenrechtsbasiert ausreichend gut um. Und da hatte ich ein großes Thema und glücklicherweise haben dann auch unsere Kollegen hier von den Grünen das dann in den Verhandlungen noch so adjustiert, dass ich so gerade zustimmen konnte. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht für total viele Dinge sind, um die Sicherheit zu verbessern. Wir müssen auch bei Cybersicherheit und allem besser werden und natürlich auch beim Schutz vor durchgeknallten Menschen, die Amokfahrten etc. machen, also viel besser werden. Aber es gibt dann manchmal so Übersprungshandlungen, gerade beim Thema Migration, wo man aus meiner Sicht aufpassen muss, auch gewissenstechnisch / menschenrechtstechnisch.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass es in Ihrer Partei da auch Spielraum gibt für sowas? Oder ist es manchmal auch, ich sag mal, schon durchaus sinnvoll, im Parteiinteresse zu stimmen und das eigene Gewissen vielleicht dann, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, komplett auszublenden, aber sozusagen auch in gewissen Fragen dann einfach doch ein bisschen strategischer zu sein? Also doch zuzustimmen, weil man jetzt nicht signalisieren möchte, oder weil man signalisieren möchte, ich stehe da schon hinter euch oder bin mit.
Ja, also bei diesem Thema Dublin und Umgang mit Menschenrechten an der Stelle, das habe ich schon klar, das habe ich zum ersten Mal dann klar geäußert, aber es wurde dann in der Sache ja auch geändert. Deswegen stand ich vor der Frage, ob ich etwas, was ich inhaltlich wirklich nicht mittragen kann, nicht mitstimme. Nie so sehr, aber das muss man immer abwägen. Aber auch da, ne? Also es gibt ja unterschiedliche strategische Einschätzungen, was das Richtige ist, ne? Also das ist ja auch nicht immer objektiv nur die eine Richtung. Mhm. Und ich finde es ehrlicherweise bei der Migration total klar. Also Migration ist im Grunde für ein Land mit unserer Geburtenrate und demografischen Entwicklung im allergrößten Fall immer eine Chance. Nur ehrlicherweise, natürlich gibt es auch große Herausforderungen, gerade mit diesen geflüchteten Zahlen, die es dann teilweise wirklich sehr groß gibt. Die sind jetzt ja krass zurückgegangen. Integration in den Kommunen, Sprachen, aber eben auch dann Arbeitserlaubnisse. Ja, also es, ne, und dann gibt es natürlich noch ganz viel Fachkräfteeinwanderung, die wir erleichtert haben. Ich finde es immer dann problematisch, wenn man Leute unter Generalverdacht stellt. Das tut unserer Wirtschaft auch nicht gut. Und das Zweite ist, was problematisch ist, wenn man nicht mehr differenzieren kann, dass es Gewalttaten gibt und dass es auch Menschen gibt, die keinen Anspruch auf Asyl hier haben, weil sie einfach nicht politisch verfolgt werden. Dann muss man da an der Stelle dann auch das Recht walten lassen. Und ich finde es für mich sehr klar, ja, das ist, muss man trennen. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Es gibt auch sehr viele andere Gewalttaten, die muss man genauso dann ahnden. Aber grundsätzlich müsste man Einwanderung als Chance begreifen und wünsche uns, dass wir das als Land auch schaffen, und habe natürlich eine total große Sorge vor der fremdenfeindlichen AfD. Die hat sich jetzt verdoppelt. Das wird ein riesig, nicht nur fremdenfeindlich, frauenfeindlich. Also das wird ein riesiger Block dort, vor dem man dann Reden halten muss. Das wird hart, aber ich bin da umso motivierter, da dann auch die Dinge klar zu benennen und auch zu differenzieren. Mhm.
Würden Sie denn sagen, Sie sind machtbewusster geworden in den letzten 3,5 Jahren?
Ja, also ich glaube, ich sehe da viel klarere Linien und kann das klarer einschätzen. Ich habe natürlich viel nahere Beobachtungen von Menschen im politischen Raum gehabt, jetzt 3,5 Jahre. Ich war ja 14 Jahre vorher in der Wirtschaft. Ich meine, da gibt's auch Politiking in großen Firmen, aber ja, also Macht ist schon ein sehr spannendes Konstrukt. Das interessiert mich wirklich sehr, weil am Ende kann man eben dann auch nur mit Macht/Einfluss, kann man auch nochmal differenzieren, ja, was bewirken. Und ich will ja was bewirken.
Sind Sie dann in Bezug auf sich selber machtbewusst auch geworden, zu sagen, ich möchte mehr davon? Oder haben Sie das jetzt eher bezogen darauf, dass Sie besser geworden sind drin, das zu analysieren oder zu verstehen, was da die Prozesse sind um Sie herum?
Ich glaube, das entsteht so gerade. Jetzt gibt es ja auch die Frage, wie ordnen wir uns als neue Fraktion? Und das ist gerade eine Frage, die ich mir stelle. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch schon eine einigermaßen mächtige Position hatte, also finanzpolitische Sprecherin, wenn man für alle Einnahmen des Staates am Ende im Ausschuss und für die Grünen dort dann die gebündelte Verantwortung hat, auch wenn jede einzelne abgeordnete Person ja seine oder ihre Zuständigkeiten hat, bin ich als Sprecherin dann schon für das Gesamte dort verantwortlich. Ist jetzt nicht die wenigste Macht, die man da hat. Hm. Auch wenn natürlich alles zusammenspielt mit Fraktionsvorstand, damals dann noch Regierung in der bisherigen WP. Und ja, also ich bin mir dessen bewusst und gucke jetzt gerade natürlich auch nochmal drauf, was heißt das für mich und auch meine Rollen. Aber ich habe ja auch schon angesprochen, Macht und Einfluss kann man noch wunderbar differenzieren. Und mir ist einfach sehr wichtig, ich habe mir am Anfang geschworen, ich will nicht zum Arschloch mutieren, und das behalte ich bei. Und ich finde es schön, dass man Einfluss auch nicht mit sozusagen der negativen Konnotation von Macht ja haben kann, sondern vielleicht auch qua dessen, dass man sich in der Regel kollegial verhalten hat, in der Regel grundsätzlich versucht hat, an der Sache zu argumentieren, ja, in der Regel versucht hat, das große Ganze abzuwägen und sich dadurch vielleicht auch ein gewisses Vertrauen erarbeitet hat. Und diese Möglichkeiten auch vielleicht durch Gespräche mal was zu bewirken, ja, dass einem Leute auch zuhören, auch wenn man vielleicht denkt so, oh, warum macht die das denn jetzt, was hat die da für ein Interesse, ja, das wird einem ja schnell unterstellt und da bin ich dann eher so eine Marathonläuferin, ich muss jetzt nicht sofort, aber ich habe halt Lust, was zu bewirken, das ist immer mein Ziel und es hat ja auch Vorteile, eher in der zweiten Reihe zu stehen. Es gibt ja irgendwie so drei Reihen, würde ich mal sagen, ne? Und ich bin so in der vielleicht vorderen zweiten, mal mehr, mal weniger in Finanzen, natürlich auch ein bisschen weiter vorne. Wenn mich jetzt auf dem Konzert, wo ich gerne hingehe, jetzt nicht jeder erkennt, bin ich ja auch happy darüber. Mhm. Und trotzdem kann ich parallel auf dem Konzert nochmal Infos an unsere Top-Leute schicken, wenn da gerade was ansteht, was mit der und der Steuersenkung ist. Und ich muss mein Gesicht aber in dem Moment nicht in die Kamera halten. Das ist auch in Ordnung. Also deswegen, das hat ja alles Konsequenzen, ne? Und ich mag gerne Dinge bewirken und ich habe gerne eine Rolle, die relevant ist. Muss ich jetzt die Macht so super konzentriert nur auf mir haben? Ich bin da auch ein Teamplayer. Also, ne, das ist, glaube ich, so ein Prozess.
Was würden Sie sagen, wie ist also ein Arschloch in der Politik, weil Sie gesagt haben, Sie wollten keins werden. Also wie würden Sie das definieren? Wie verhält sich so jemand?
Sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die Arschlöcher sind. Das ist ja quasi so eine Art Verkürzung, ne? Ich finde, es gibt halt vielleicht eher arschlochhaftes Verhalten, ja?
Ja.
So, wo man am Ende nur noch an sich denkt und Leuten gegenüber respektlos ist oder ne, sich einfach irgendwie assi verhält, ja, und Leute abwertet zum Beispiel. Das finde ich arschlochhaft. Also warum? Ich kann doch Jens Spahn super vorführen im Bundestag und ihm sagen, sag mal, du hast hier voll die Destruktion gefahren im Wachstumschancengesetz beispielsweise. Du stellst dich hier einerseits hin und sagst, du bist für die Wirtschaft, aber behinderst dann das Gesetz. Das ist doch blöd. Aber ich muss doch nicht sagen, du bist blöd. Also das finde ich schon so, und das habe ich auch nicht gemacht. Also ich kann sagen, ich verstehe dein politisches Kalkül. Ich finde das nicht gut für dieses Land. Ich finde es für die politische Kultur nicht gut. Aber ich finde es schwierig, wenn man anfängt, andere abzuwerten. Ich hatte letztens mal so ein kleines Erlebnis. Da ging es bei uns parteiintern darum. Man hat einen Änderungsantrag eingereicht. Ich habe das dann für jemanden übernommen in unserem Wahlprogramm und das dann gemacht. Und ich hatte genau das Gleiche gemacht. Nur einen halben Satz hinzugefügt, der einfach noch inhaltlich gut war und auch passte zu dem, was. Und dann bin ich richtig angerannt worden. Nein, ich gehe da nicht drunter, weil du hast es jetzt eigenmächtig einen Tag später und wo ich so dachte, so, hallo, geht's noch? Also, und dann habe ich nur gesagt, guck doch mal hin, das ist genau das Gleiche und das ist total falsch. Und was willst du denn jetzt? Also, was ist das auch für ein vorwurfsvoller Ton? Und mir Dinge zu unterstellen, die ich überhaupt nicht gemacht habe. Außerdem bin ich nicht die Büttelin, die das jetzt dann, ich habe auch Sachen zu tun. So, das habe ich dann aber auch relativ klargestellt. Ich so, das geht so nicht. Und so will ich aber nicht werden. Also ich will kollegial bleiben.
Genau, ich glaube, das Bild, das viele von Politik haben, ist aber eher das, was Sie jetzt am Ende beschrieben haben. Also, dass vor allem auch alle eher an sich denken, dass es ihnen um den eigenen.
Ja, das hilft einem ja oft gar nicht, wenn man so ist. Das ist ja das Absurde.
Aber würden Sie sagen, dass die Mehrheit auch so ist? Also ist es ein Vorurteil, das viele vom politischen Betrieb haben? Oder also sind Sie die Ausnahme dann?
Nö.
Oder ist es einfach ein falsches Bild, das auch vermittelt wird nach außen vielleicht?
Ja, wie so oft tut Schwarz-Weiß-Denken ja nicht so gut.
Mhm.
Also jeder hat das mehr oder weniger. Na, ich finde auch immer total absurd, ja, jetzt, wenn Leuten in der Politik vorwerfen, ja, der macht da jetzt gerade so eine Ego-Tour.
Ja.
Wo ich so denke, so, ja, aha, aber du nicht, oder was? Ich meine, dass wir alle in der Politik ein einigermaßen großes Ego haben, ist doch klar. Ja? So, die Frage ist ja ein bisschen, was man draus macht. Schafft man es, liebevoll anzuerkennen, dass wir das alle haben und das vielleicht mit einer gewissen, fast schon positiven, ironischen Distanz auch mal zu sich selber wahrzunehmen und dann damit umzugehen. So, das wünsche ich mir von erwachsenen Menschen. Und ich habe jetzt gerade heute einen Post gemacht, das werde ich auch noch größer machen, halt bisher nur auf X, so, wo ich mit Max Mordhorst von der FDP und Markus Herbrand von der FDP letzte Woche im Bundestag noch ein Selfie gemacht habe.
Mhm.
Also Max Mottos hat wirklich auf Twitter richtig oder x komische, also aus meiner Sicht wirklich nicht so passende Äußerungen oft getroffen. Und trotzdem haben wir haben ja zusammen zum Beispiel die Kinderbetreuungskosten beschlossen. Mit ihm und Markus Herbrand als Sprecher habe ich das viel mehr verhandelt. Ja, wir haben mit auch den zusammen den Corona-Bonus für Rettungssanitäter und 870.000 medizinische Fachangestellte steuerfrei gestellt. Wir haben zusammen das mit diesen nachhaltigen Bauern gemacht. Wir haben zusammen nicht nur schlechte Dinge gemacht. Ja, ich habe mit anderen FDP-Leuten die Restschuldversicherung, die Menschen, die einen Kredit aufnehmen, sehr überteuert vermittelt wurden, deutlich erschwert. Im Verbraucherschutz haben wir also auch ein paar Sachen geschafft. Wir haben ja gute Dinge geschafft. Wir waren jetzt nicht immer einer Meinung. Ich fand grundsätzlich die Notlage beim Ukraine-Krieg mal anzuerkennen, ja, dass man da tätig werden muss, hätte ich mir gewünscht von der FDP. Aber ne, ich habe einen Post gemacht, dass ich konnte menschlich mit denen immer. Wir haben uns zwischendurch, auch wenn wir komische Sachen im Ausschuss gesagt haben, geschrieben, sag mal, was erzählst denn du da? Und dann aber meistens mit einem Smiley, ja, weil es menschlich geht. Und das ist mir immer das Allerwichtigste, dass wir diese Menschlichkeit nicht verlieren. Die Rede von Marcel Reif, jetzt ein bisschen nicht überhöhen, da ging es jetzt um Holocaust und so, aber sei ein Mensch. Diese Rede, die letztes Jahr, glaube ich, auch den Preis für die beste Rede des Jahres bekommen hat, die hatte er im Bundestag gehalten. Auch unbeschwert dieses Menschsein, das haben alle Interessen. Ich versuche mich immer reinzufuchsen. Was ist das für jemand? Der hat ja genauso wie ich, war der mal ein Baby, ein Kind, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche und hat irgendwas und hat Träume im Leben und so. Und das dürfen wir nicht vergessen. Politiker sind auch Menschen und das sollten wir auch als Politikerinnen und Politiker untereinander immer wieder uns in Erinnerung rufen und das uns eigentlich mehr eint als trennt.
Ja, das Gefühl. Also ich musste gerade vor allem nochmal dran denken, dass Markus Söder jetzt ja auch plötzlich mal sich angeschaut hat, was Robert Habeck so gemacht hat und es gar nicht so schlecht fand. Also was so.
Was?
Naja, was so in dem Klimatransformationsfonds alles so gedacht war, dass das ja doch alles eigentlich gar nicht so doof gewesen sei und so. Also ich glaube auch, dass das bei Menschen draußen auch ankommt. Also nicht ankommt im Sinne von, dass sie diskutieren, sondern dass man sich, egal welche Partei man gut findet oder welche politische Einstellung man hat, dass man sich am Ende eigentlich eher verschaukelt fühlt als irgendwie mitgenommen, ja. Aber gut, das ist natürlich dann jetzt
ja, aber das
Fall
ist
sein
eine Frage
Thema.
Der politischen Kommunikation, ne? Also ich glaube ehrlicherweise, wenn nicht ständig da, und ich glaube, es war halt einfach wirklich eher auch Christian Lindner, aber auch Olaf Scholz, der nicht ertragen konnte, dass Robert Habeck beliebter ist als er. Wir haben bestimmt auch Quatsch gemacht. Aber einmal dass da ständig Einigungen, eine Minute nach der Einigung, vor allem von Christian Lindner, wieder eingerissen worden sind und diese mangelnde Planbarkeit, die mangelnde Verlässlichkeit, das war wirklich, also da habe ich und ich glaube viele in der Wirtschaft und in diesem Land wirklich drunter gelitten und zu Recht. Ja, und das ist so schade, weil wir vieles Gutes beschlossen haben, aber in Bezug auf die Art und Weise der politischen Zusammenarbeit, der politischen Loyalität, dass man zu einem Kompromiss steht, ja, da hat es wirklich gehapert und das ist auch nicht besonders zuträglich dem Ansehen der Demokratie gewesen und das finde ich mit das Traurigste daran und hoffe sehr, dass wir jetzt zum Beispiel, dass wir da zugestimmt haben nach guten Verbesserungen der Zusätzlichkeit und Ukraine-Hilfen und so, dass wir es jetzt mal anders gemacht haben, ja, also man kann ja viel drüber reden, jetzt beim Sondervermögen und der Schuldenbremse, ne? Aber es anders zu machen, hart zu verhandeln, aber dann zum Kompromiss zu stehen, so ist Demokratie aus meiner Sicht, ja? Und mit unterschiedlichen Verästelungen und so weiter. Und dann kommt man irgendwo raus und dann trägt man das aber auch zusammen. Und das hat gefehlt und das ist schade.
Sie haben das vorher schon mal angedeutet, kurz, dass Sie überlegen auch, wie es im Zusammenhang mit der Macht, ja, was Sie da möchten und nicht, welche Position vielleicht, welchen Einfluss. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Haben Sie sowas wie persönliche Ziele dann für jetzt die nächste Zeit im Bundestag, was ja dann Opposition ist, aber trotzdem?
Ja, persönliche Ziele, also witzigerweise haben wir gerade letzte Woche in der Teamklausur über Zieltypen sogar diskutiert, weil am Ende, also ich habe einen total tollen Job jetzt. Und wirklich in weiten Teilen sehr gutes Leben, auch wenn mich natürlich die Dinge alle betreffen und ich gerne noch mehr dafür sorgen will, dass der Frieden und der gesellschaftliche Zusammenhalt und was gerade mit Trump passiert und so weiter, das kann einen ja alles fertig machen, das nützt aber nichts, ne, sondern ne, so persönliche Ziele weiterhin Dinge bewirken. Ja, und die leiten sich bei mir oft auch aus der strategischen Analyse der Gesamtsituation halt irgendwie ab, die dann wiederum natürlich von mir und meiner Perspektive geprägt ist. Ja. Und ich glaube, wenn man es jetzt mal konkret machen will, wenn man in einer Fraktion ist, wo viele Leute aus der Regierung zurückkommen, die ja auch profiliert waren und sind, und es aber eine gleichbleibende Anzahl von Posten gibt, dann hat man ja schon was gewonnen, wenn man seine Position hält. Ne? Mhm. Also es ist eigentlich ein Schritt nach vorne. Und das ist für mich so ein bisschen so die Baseline. Also ich glaube, schönerweise auch hoffe ich, weiß nicht, wie gut es ist, das jetzt hier zu sagen, aber habe ich jetzt nicht die Wahrnehmung, dass irgendwer findet, dass ich jetzt nicht das gut gemacht hätte und nicht auch weitermachen könnte. Das ist erstmal schon mal eine ganz, ganz schöne Sache. Und dass ich sozusagen mein wirtschaftspolitisches Profil, mein unternehmenspolitisches ja auch. Ne? Wir haben viele auch volkswirtschaftlich sehr gute Positionen, aber ich kann ja immer aus dem Ärmel schütteln, wie es für die Unternehmerrealität ist. Ne? Ich bin aus einer Bäckerhandwerksfamilie, ich habe ganz lange große Unternehmen beraten, ich kenne die Birdings, die und so weiter zahlen und das irgendwie so reinzubringen, dass alle trotzdem gleichzeitig noch strahlen können. Ich glaube, da das ist wichtig zu gucken oder auch mein Management-Know-how. Aber auch da, das habe ich eben ja schon gesagt, immer mit einer Art Angebotscharakter und gemeinsam zu gucken, was auch für die Sache am besten ist. Mhm.
Das heißt, übersetzt, Sie würden gerne finanzpolitische Sprecherin bleiben, ja?
Das kann ich mir zumindest vorstellen und andere Dinge vielleicht auch, aber das müssen wir jetzt miteinander klären.
Okay, gut. Die Frage hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben in dem Fragebogen, aber die ging mir jetzt schon ein, zweimal durch den Kopf, weil sie eigentlich gut auch passt. Annalena Baerbock, wie finden Sie das, dass sie da den Anspruch angemeldet hat, dann noch quasi einen Posten zu übernehmen, der ja einer anderen Frau versprochen war, was abgesegnet war? Und oder wollen Sie sich dazu nicht
äußern? Doch, aber mich macht das wirklich wütend. Schon allein jetzt auch die Frage wieder einer anderen Frau und dass die Frauen, also Entschuldigung, ganz ehrlich, wenn eine Außenministerin das dann möchte, das hatten vorher auch Außenminister oder Premierminister dieses Amt, ja, und ehrlicherweise wurde sie jetzt nominiert dafür, ja. Also egal, ich glaube ehrlicherweise, Annalena Baerbock ist so geohrfeigt und gescholten worden in dieser Medienlandschaft. Ich an ihrer Stelle würde auch ins Ausland gehen wollen. Einfach weil ich keinen Bock mehr darauf hätte, dass egal was ich mache, mir immer negativ ausgelegt wird. Mich macht das wirklich sehr wütend, wie damit umgegangen wird. Ich wünsche ihr dort alles Gute. Ich glaube, das tut dem Amt voll gut. Wer kannte dieses Amt? Wer hätte sich dafür interessiert, wenn, keine Ahnung, Wolfgang Schmidt oder so jetzt dahin gehen würde? Ja, keine Sau. Aber da auf einmal dann die Frauenpolitik, dann fühlen sich alle irgendwie, wie nennt man das denn, gepiekst, weil sie feministische Außenpolitik, also es wird ihr jetzt so aufs Brot geschmiert. Ich finde es ganz, ganz schlimm, also wirklich. Und ich wünsche einfach Annalena alles Gute, dass sie mit ihren Kindern, die ja, glaube ich, mitgehen, wenn ich es richtig gelesen habe, da mal ein bisschen eine gute Zeit hat. Ich weiß nicht, wie die USA, also die entwickeln sich ja gerade ganz schlimm. Ich hoffe sehr, dass es trotzdem geht, da in New York zu sein. Aber ich finde die gesamte Debatte wirklich echt schlimm und würde an ihrer Stelle auch sagen, ich gehe jetzt mal weg.
Ich gehe weg, okay.
Und ich glaube, dass die Vereinten Nationen, weil Annalena Baerbock ja im Gegensatz dazu, wie sich es in den letzten 2-3 Jahren entwickelt hat, Erinnerung, Tilman Kuban hat noch vor 2 oder 3 Jahren, als sie in der Südsee unterwegs war, gepostet, so eine coole Außenministerin hätte man mal haben müssen, das ist ja super, ne? Das, ich weiß nicht, ob Sie sich ans Bild erinnern, es hat sich jetzt halt gewandelt und sie hat ein extrem gutes Standing bei zum Beispiel sehr, sehr vielen europäischen Partnern und Partnerinnen, auch sonst in der Welt, in ganz vielen afrikanischen Staaten, weil sie endlich mal zugehört hat. Also ich glaube ehrlicherweise, dass uns in der deutschen Medienlandschaft und politischen Landschaft teilweise auch gar nicht bewusst ist, was wir da für ein Asset hatten und jetzt ein bisschen auch verlieren, weil sie ja ihr Mandat auch abgibt.
Genau, ich war, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen. Also, mich hat das nur nochmal speziell, weil wir ja die Frauenfrage immer thematisieren, auch im Podcast nochmal interessiert.
Ja, vor allen Dingen, wenn es den Männern passt, dass Frauen ja trotzdem scheiße sind und andere, also wirklich, also ich muss sagen, an der Stelle, ich finde das wirklich sehr deplatziert dort, wie darüber geschrieben. Und ein Herr Heusken, das sei ein Ausmalmodell, ein Herr Heusken, der ehemalige Chef der MSC, der für die ganze russische Abhängigkeit, alle, die Russland-Moskau-Connection haben, haben Annalena abwertend gemacht und die Medien haben dann diese Zitate verwendet von den Männern, die strategisch das alles falsch eingeschätzt haben. Also ich finde das wirklich widerlich.
Also es gab auch, ich weiß, von Nicole Diekmann, die ja jetzt nicht unbekannt ist als jemand, die auch gerne feministische Positionen vertritt und auch sehr klug ist, die fand die Entscheidung zum Beispiel auch nicht gut. Also ich glaube, man kann auch Argumente
ist ja
dagegen
voll okay.
haben, aber genau, ja.
Jeder darf seine Meinung haben, ich habe diese.
Genau. Nee, ich meinte nur genau, das wollen wir jetzt ja nicht hier ausdiskutieren. Wir waren ja eigentlich bei ihren Zielen und sie müssen ja, soweit ich das jetzt verstehe, auch niemandem da groß Konkurrenz machen. Ja, das klang vorher auch schon an, haben sie eigentlich auch über die Ampel und Christian Lindner und so haben wir gesprochen, oder beziehungsweise Olaf Scholz. Olaf Scholz ist ja, wenn ich es richtig weiß, weiterhin im Bundestag auch, aber Christian Lindner nicht mehr. Was würden Sie ihm denn auf den Weg geben?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich in der Position bin. Ich meine, ich glaube, der wird jetzt Papa, vielleicht mal auf der menschlichen Ebene, dass das echt das Schönste ist, was man werden kann, finde ich, auf der Welt. Mama oder Papa. Und ich wünsche ihm sehr, dass er nicht so sehr darunter leidet, dass das Scheinwerferlicht jetzt nicht mehr so oft auf ihm ist. Das ist ja etwas, von dem er sehr gelebt hat. Von daher wünsche ich ihm einfach alles Gute.
Und ich habe gerade gesehen, ich habe natürlich die eigentlich wichtigste Frage dazwischen vergessen. Ich stelle sie jetzt. Passt ja auch. Nee, es passt insofern ja auch ganz gut, was Sie jetzt nochmal über Annalena Baerbock oder Ihre Sicht dazu, ja, was Sie da geschildert haben. Da kann man sehr viel theoretisch drüber reden, aber nach Ihrer Erfahrung jetzt im Bundestag, was würden Sie sagen, sind denn die größten strukturellen Hürden für Frauen dort, also für Abgeordnete?
Ja, Sie haben die Frage ja heute Morgen schon geschickt und ich denke halt immer so drüber nach. Ehrlicherweise als Frau in einer grünen Bundestagsfraktion, wo wir 60% Frauen sind und natürlich macht man halt auch in seinem Bereich halt irgendwie dann Karriere oder wie auch immer man das nennen will, habe ich sehr wenig strukturelle Hürden entdeckt. Ne? Also die eine, die es gab, ich bin ja als frische Mama in den Bundestag gekommen und habe eigentlich gestillt und dann war das Stillzimmer nicht offen in dieser ganzen Phase der Konstituierung. Das war für mich eine strukturelle Hürde. Oder ich erlebe es jetzt an anderen Kolleginnen und Kollegen, die dann ihre Kinder bei diesen ganzen Abstimmungen dann halt eben nicht mit ins Parlament nehmen können. Es gibt eine strukturelle Hürde, das ist einfach ausgefranste, unplanbare Arbeitszeiten, aber das betrifft vor allem Eltern, ja, und Frauen, also Mütter vielleicht nochmal ein bisschen mehr, aber eigentlich halt eben Eltern, die ihre Kinder halt auch mit in Berlin haben. Das ist einfach so. Ich weiß auch leider nicht ganz genau, wie man das alles abbaut. Ich glaube, dass man vielleicht ein paar Regelungen, zum Beispiel bei einem Hammelsprung oder so, auch Kleinkinder mit reinnehmen zu dürfen, kurz wenn so gezählt wird, ne, da muss man durch die Tür in den Plenarsaal gehen. Und ich hatte das zum Beispiel einmal, da war mein Kind schon 2 und wir waren eigentlich schon auf dem Weg zu so einer kleinen privaten Sache und dann kam halt so, oh, es ist nochmal Hammelsprung, dann bin ich zurückgelaufen und dann hätte ich eigentlich mein Kind nicht mit reinnehmen dürfen und nicht mit abstimmen dürfen, obwohl ich da war, aber die war halt 2 und die wollte auch natürlich nicht so gerne alleine bei irgendwem Fremden draußen bleiben. Und am Ende hat dann der oberste Saaldiener erlaubt, dass wir trotzdem reingehen, auch zu zweit. Und das war total schön, aber das war so eine Ermessenssache. Und ich glaube, da Eltern eine gewisse Sicherheit zu geben, ich meine, da wird ja nichts debattiert in dem Moment im Bundestag. Die können gar nicht stören, wenn das jetzt der Grund ist, ja. Sowas zu erleichtern, kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht habe ich ja jetzt in der Opposition auch ein bisschen mehr Zeit, mir über diese Themen Gedanken zu machen und kann in ein paar Monaten noch bessere Antworten geben. Das war für mich aber gar nicht die größte Priorität, gerade auch, weil mein Mann und ich das familiär gut organisiert haben. Aber ich beobachte da so ein paar Hürden, gerade wenn man Eltern ist.
Haben Sie es denn aus anderen Parteien ein bisschen vielleicht verfolgt oder mitbekommen? Also weil Sie jetzt ja nochmal sehr zu Recht gesagt haben, also bei den Grünen mit 60% ist es, also ist ja mittlerweile, gibt es ja auch Studien und so, ist es natürlich eine andere Sachlage. Also da hat man vielleicht manche Hürden dann nicht mehr so wie in anderen Parteien.
Nö, es kann ja eher dazu führen, dass weil alle Spitzenkandidaturen fast alle von Frauen sind, dass man dann wirklich sich mal fragen muss, hups, andersrum, also das würde man eigentlich jetzt nicht so machen, aber ne, also ob man dann, also wir haben schon eine sehr starke Repräsentanz von Frauen, was ich super finde, auch schön, ne? Aber glaube ich, muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Die, wobei das nicht meine Priorität im Moment ist, die Problematik ist natürlich auch gerade eine kulturelle, ne? Also mit diesem, wir tun den Frauen keinen Gefallen. Was ist denn das bitte schön für eine patriarchale Sache?
Männer, also Friedrich Merz meinst
du? Ja. Männer können's und wir haben die Macht und in die dürfen, also das ist ja die personifizierte Aussage dieses Herrschafts, selbstverständigen Herrschaft, also die Herrschaft und die Macht liegt bei den Männern. Herrschaft, ja, nicht Damenschaft, liegt bei den Männern und dann ist man ja nett, wenn man Frauen, aber dann dürfen die auch kontrollieren, welche Frau die Kompetenz hat, da reinzukommen. Also wird, also das ist wirklich, wirklich eine ganz perfide Aussage gewesen und lässt ja tief blicken. Ich glaube nicht mal mehr, dass er das böse gemeint hat. Aber was tun wir denn an die Scheuer? Haben wir dem einen Gefallen getan? Oder, sorry, auch Alexander Dobrindt als Verkehrsminister, der ist ja der Vater des Mautdesasters, ja? Oder Jens Spahn, der die ganzen Krankenkassenrücklagen angeordnet hat, dass die weggenommen werden. Jetzt alle Selbstständigen total drunter leiden, weil schon wieder die Beiträge wirklich substanziell angehoben werden, weil es gar keine Rücklagen mehr gibt. Haben wir da denen Gefallen getan? Oder dem Land nicht oder so? Also ich glaube, da ist wirklich in der politischen Kultur in Deutschland, aber auch weltweit, es gibt ja Riesenrückschritte auch in den USA. Das Wort Frauen wird gestrichen aus allen Regierungsdokumenten. Frauenstudien werden verboten. Frauenförderprogramme in Firmen werden verboten. Firmen werden dazu angehalten, andere Firmen anzuschwärzen, wenn diese Frauenförderprogramme haben. Also das ist extrem, wie hart da anti-frauenmäßig durchregiert wird. Elon Musk ist ein harter Maskulinist, das hat er auch schon öffentlich gesagt, auch schon vor längerer Zeit. Eigentlich dürften wir uns nicht wundern, tun wir leider trotzdem. So, deswegen an der Stelle, ich glaube, tun wir uns sehr gut darin, das als wirtschaftliche Stärke auch zu begreifen, die Vielfalt, und immer wieder zu hinterfragen, welche kulturellen Denkmuster eigentlich gewissen Aussagen zugrunde liegen.
Ja, Frau Beck, vielen Dank. Diesmal für alle Folgen.
Ja, Ihnen auch. Das ist ja tolles Engagement.
Ja, genau. Also ich habe viel gelernt auf jeden Fall, aber ich muss auch gestehen, ich glaube, mich zieht das jetzt nicht mehr in die Politik als vorher. Ja, also ich wünsche Ihnen...
Als Person oder als Journalistin?
Wie meinen Sie als Person?
Also was meinen Sie, wollen Sie nicht mehr politische Berichterstattung?
Ach so, nee, als
oder?
Politikerin. Also ich habe nicht Feuer gefangen und habe gedacht so, ja, ich gehe jetzt auch in die Politik. Nee, berichten schon, das also nach wie vor. Aha. Aber so quasi dieses sich selber engagieren und zu sagen, man möchte, also das, was Sie ja beschreiben, ne, man möchte Dinge erreichen, das kann ich total nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen würde, das auszuhalten, wenn es dann manchmal so läuft, wie es läuft. Ja.
Das verstehe ich gut. Und trotzdem, jetzt ende ich einmal mit Robert Habeck, der hatte in einem Buch mal geschrieben, man muss sich den Politiker als glücklichen Menschen vorstellen. Okay. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen ausblenden kann und nicht zu persönlich nimmt, dann kann man, wenn man Lust auf Wirkung hat, ein glücklicher Mensch sein, auch als Politiker und auch wenn die Skulptur meiner ersten Legislatur eine Tischkante ist, mit ganz vielen Bissen drin, weil ich so oft in die Tischkante beißen musste.
Gibt es die wirklich oder war
das
jetzt
ein Bild?
Nein, in
meiner Vorstellung und vielleicht lasse ich sie irgendwann anfertigen.
Gut, ja, vielen Dank und alles Gute.
Ihnen auch, danke für das. Ist ja auch Engagement, was Sie machen.
Ich danke auch euch an dieser Stelle fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr immer nur den Podcast mit Katharina Beck gehört, weil euch besonders interessiert, wie es einer grünen Politikerin ging. Vielleicht hört ihr alle. Dann warten auf euch noch zwei weitere Folgen, einmal mit Yvonne Rie und einmal mit Anniko Klugowski-Merten. Ich wünsche euch alles Gute. Vielleicht hat der Podcast euch ein bisschen motiviert, euch vielleicht mehr mit Politik zu beschäftigen. Aber vielleicht auch durchaus spielt die eine oder andere mit dem Gedanken in die Politik zu gehen. Wer weiß, es wäre auf jeden Fall gut, denn wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Macht's gut und ich freue mich, wenn ihr weiterhin noch Folgen entweder nachhört oder die abschließenden beiden Folgen noch hört. Bis dann, macht's gut.